Peter Weiß. Abschied von den Eltern. Teil 1.
Ich habe oft versucht, mich mit der Gestalt meiner Mutter und der Gestalt meines Vaters auseinanderzusetzen. Peilen zwischen Aufruhr und Unterwerfung. Nie habe ich das Wesen dieser beiden Portalfiguren meines Lebens fassen und deuten können. Bei ihrem fast gleichzeitigen Tod sah ich, wie tief entfremdet ich ihnen war. Die Trauer, die mich überkam, galt nicht ihnen, denn sie kannte ich kaum. Die Trauer galt dem Versäumten, das meine Kindheit und Jugend mit gähnender Leere umgeben hatte. Die Trauer galt der Erkenntnis eines gänzlich missglückten Versuchs von Zusammenleben, in dem die Mitglieder einer Familie ein paar Jahrzehnte lang beieinander ausgeharrt hatten. Die Trauer galt dem zu spät, das uns Geschwister am Grab überlagerte und das uns dann wieder auseinandertrieb, ein jedes in sein eigenes Dasein. Nach dem Tod meiner Mutter versuchte mein Vater, dessen ganzes Leben unter dem Zeichen unermüdlicher Arbeit gestanden hatte, noch einmal den Anschein eines Neubeginnens zu wecken. Er begab sich auf eine Reise nach Belgien, um dort, wie er sagte, Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen. Im Grunde aber, um wie ein verwundetes Tier im Versteck zu sterben. Er reiste als Gebrochener, konnte sich nur mit Hilfe zweier Stöcke mühsam bewegen. Als ich nach der Mitteilung von seinem Tod in Gent auf dem Brüsseler Flugplatz gelandet war, durchlebte ich beklommen den langen Weg, den mein Vater mit seinen von Blutstockungen erschlafften Beinen Trepp auf, Trepp ab durch Hallen und Korridore hatte zurücklegen müssen. Es war Anfang März, ein klarer Himmel, ein scharfes Sonnenlicht, ein kalter Wind über Gent. Ich ging die Straße am Bahndamm entlang auf das Hospital zu, in dessen Kapelle mein Vater aufgebahrt lag. Auf den Gleisen hinter den kahlen, gestutzten Bäumen rangierten die Güterzüge. Die Wagen rollten und klirrten oben auf dem Bahndamm, als ich vor der Kapelle stand, die einer Garage glich und deren Türflügel mir eine Schwester öffnete. Darin lag neben einem mit Blumen und Kränzen bedeckten Sarg mein Vater auf einem tuchverhangenen Gestell, gekleidet in seinen schwarzen Anzug, der ihm zu weit geworden war. In schwarzen Socken, die Hände auf der Brust gefaltet und im Arm das eingerahmte Foto meiner Mutter. Sein gemagertes Gesicht war entspannt. Das kaum ergraute dünne Haar lag in einer weichen Locke um seine Stirn. Etwas Stolzes, Kühnes, das ich früher nie an ihm wahrgenommen hatte, prägte seine Züge. Vollendet waren seine Hände mit den ebenmäßigen, bläulich schimmernden Muscheln der Fingernägel. Ich strich über die kalte, gelbliche, straffe Haut der Hand, während einige Schritte hinter mir die Schwester draußen in der Sonne wartete. Ich erinnerte mich an meinen Vater, so wie ich ihn zuletzt gesehen hatte, unter einer Decke auf dem Sofa im Wohnzimmer liegend, nach der Beerdigung meiner Mutter. Sein Gesicht grau und undeutlich, von Tränen verwischt, sein Mund den Namen der Verstorbenen stammelnd und flüsternd. Ich stand gefroren, spürte den kalten Wind, hörte Pfiffe und Dampfstöße vom Bahndamm her, und vor mir war ein Leben völlig abgeschlossen. Ein ungeheurer Aufwand von Energien zu nichts zerflossen. Vor mir lag der Leichnam eines Mannes in der Fremde, nicht mehr erreichbar, in einem Schuppen am Eisenbahndamm. Und im Leben dieses Mannes hatte es Kontorräume und Fabriken, viele Reisen und Hotelzimmer gegeben. Im Leben dieses Mannes hatte es immer große Wohnungen, große Häuser gegeben, mit vielen Zimmern voller Möbel. Es hat im Leben dieses Mannes immer die Frau gegeben, die ihn erwartete, im gemeinsamen Heim. Und es hat die Kinder im Leben dieses Mannes gegeben. Die Kinder, denen er immer auswich und mit denen er nie sprechen konnte. Aber wenn er außer Hauses war, konnte er vielleicht Zärtlichkeit für seine Kinder spüren und Verlangen nach ihnen. Und immer trug er ihre Bilder bei sich. Und sicher betrachtete er diese abgegriffenen, zerknitterten Bilder abends im Hotelzimmer, wenn er auf Reisen war. Und sicher glaubte er, dass er bei seiner Rückkehr Vertrauen finden würde. Doch wenn er zurückkam, gab es immer nur Enttäuschung und die Unmöglichkeit gegenseitigen Verstehens. Es hat im Leben dieses Mannes ein unablässiges Mühen um die Erhaltung von Heim und Familie gegeben. Unter Sorgen und Krankheiten hat er, gemeinsam mit seiner Frau, sich am Besitz des Heims festgeklammert, ohne je ein Glück unter diesem Besitz zu erfahren. Dieser Mann, der jetzt verloren vor mir lag, hatte nie davon abgelassen, an das Ideal des bestehenden Heims zu glauben. Doch seinen Tod hatte er fern von diesem Heim, allein in einem Krankenzimmer erlitten. Und als er die Hand im letzten Atemzug zur Klingel ausstreckte, war es vielleicht, um irgendetwas herbeizurufen, irgendeine Hilfe, irgendeine Erleichterung angesichts der plötzlich aufsteigenden Kälte und Leere. Ich blickte in das Gesicht meines Vaters. Ich lebte noch und bewahrte in mir das Wissen um die Existenz meines Vaters. Sein Gesicht im Schatten wurde jetzt fremd. Mit dem Ausdruck von Zufriedenheit lag er in seiner Entrücktheit. Und irgendwo stand noch sein letztes großes Haus. Über und über mit Teppichen, Möbeln, Topfgewächsen und Bildern gefüllt. Ein Heim, das nicht mehr atmete. Ein Heim, das er durch die Jahre der Emigration hindurch, durch ständige Übersiedelungen, Anpassungsschwierigkeiten und den Krieg hindurch gerettet hatte. Später an diesem Tag wurde mein Vater in einem einfachen braunen Sarg, den ich bei der Begräbnisfirma gekauft hatte, gelegt, und die Schwester sorgte dafür, dass das Bild seiner Frau in seinem Arm stecken blieb. Und zwei Dienstmänner trugen den Sarg, nachdem der Deckel festgeschraubt worden war, und am unaufhörlichen Rollen und Scheppern der Güterzüge zum Leichenwagen, dem ich in einem gemieteten Auto nachfuhr. Hier und da am Rand der Landstraße nach Brüssel zogen Bauern und Arbeiter, beleuchtet von der Nachmittagssonne, ihre Mütze vor dem schwarzen Wagen, in dem mein Vater zum letzten Mal durch ein fremdes Land reiste. Der Friedhof mit dem Krematorium lag auf einer Anhöhe außerhalb der Stadt, und die Grabsteine und kahlen Bäume waren vom kalten Wind umfahren. Im kreisrunden Saal der Andachtsstätte wurde der Sarg auf einen Sockel gestellt. Ich stand daneben und wartete. Und am Harmonium in einer Nische saß ein älterer Mann mit dem Gesicht eines Trinkers und spielte eine Psalmmelodie. Und dann öffnete sich plötzlich im Mittelteil der Wand eine Schiebetür. Und unmerklich hatte sich der Sockel mit dem Sarg in Bewegung gesetzt und glitt langsam auf kaum sichtbaren, in den Boden eingelassenen Schienenstreifen in die viereckige, kahle Kammer hinter der Tür, die sich wieder lautlos schloss. Zwei Stunden später holte ich die Urne mit der Asche vom Leib meines Vaters ab. Ich trug den mit einem Kreuz gekrönten, nach oben zu sich erweiternden Kasten, in den die Urne klapperte, an den befremdeten Blicken von Personal und Gästen vorüber in mein Hotelzimmer, wo ich ihn zuerst auf den Tisch stellte, dann auf das Fensterbrett, dann auf den Fußboden, dann in den Schrank und schließlich in die Garderobe. Ich ging hinab in die Stadt, um mir in einem Warenhaus Papier und Schnur zu kaufen, verpackte dann den Kasten und verbrachte die Nacht im Hotel, mit den Überresten meines Vaters in der Garderobe versteckt. Am nächsten Tag traf ich im Elternhaus ein, wo mich meine Stiefbrüder und deren Frauen, mein Bruder und seine Frau, meine Schwester und ihr Mann zur Beerdigung, Testamentsvollstreckung und Verteilung des Inventars erwarteten. In den folgenden Tagen vollzog sich die endgültige Auflösung der Familie. Eine Schändung und Zerstampfung fand statt, voll von Untertönen des Neids und der Habgier. Obgleich wir nach außen hin einen freundlich überlegenen Ton besten Einvernehmens zu wahren suchten. Auch für uns, obgleich wir uns längst davon entfernt hatten, besaßen alle diese angesammelten Dinge ihren Wert und plötzlich war mit jedem Ding eine Fülle von Erinnerungen verbunden. Die Standuhr mit dem Sonnengesicht hatte in meine frühesten Träume hineingetickt. Im Spiegel des riesigen Wäscheschranks hatte ich mich bei meinen nächtlichen Streifzügen im Mondlicht erblickt, in den Querleisten des Esszimmertischs hatte ich Höhlen und Unterstände gebaut. Hinter den mürben Samtgardinen hatte ich mich vor dem Fischer im Dunkeln verkrochen. Und viele der Bücher in den breiten, hohen Regalen enthielten heimliche, verbotene Lektüre. Wir zogen und schoben an den Stühlen, Sofas und Tischen herum. Gewaltsam brachen wir die Ordnung auseinander, die immer unangreifbar gewesen war. Und bald glich das Haus einem Möbellager. Und die Gegenstände von der Hand unserer Mutter ein Leben lang gehütet und gepflegt, lagen in verschiedenen Zimmern zu 5 großen Haufen geschichtet. Teils um übernommen, teils um verkauft zu werden. Die Teppiche waren zusammengerollt, die Bilder von den Wänden gehoben, die Gardinen von den Fenstern gerissen, die Schränke von Geschirr und Wäsche geleert. Und die Frauen liefen auf und ab zwischen Dachboden und Keller, ergatterten hier noch eine Schürze, dort noch einen Kochlöffel, hier noch eine Schachtel mit zerschlissenen, verstaubten Schuhen, dort noch einen Kohleneimer, eine Gartenhake. Die Urnen von Vater und Mutter standen nebeneinander in der schwarzen, feuchten Erde des Friedhofs, und wir Geschwister hockten zwischen den Bruchstücken des zerstörten Heims. Wir tranken die Flaschen aus dem Weinschrank des Vaters leer und brachen die Schreibtische auf, um Briefschaften und Dokumente zu sichten. Berge von Papieren wurden aufgrund des testamentarischen Wunsches zum Verbrennen aufgeschichtet. Heimlich nahm ich einige vergilbte Blätter mit der Handschrift meines Vaters an mich und ein paar Tagebücher mit den Notizen meiner Mutter. Die nackten Glühbirnen strahlten scharf in allen Zimmern und spiegelten sich in den schwarzen Fensterscheiben. Da war mir, als öffnete sich die Tür und meine Mutter erschiene, fassungslos in das geisterhafte Treiben ihrer Kinder starrend. In jedem von uns starb etwas in diesen Tagen. Jetzt nach der Plünderung sahen wir, dass dieses Heim, aus dem wir ausgestoßen worden waren, doch eine Sicherheit für uns verkörpert hatte. Und dass mit seinem Aufhören das letzte Symbol unserer Zusammengehörigkeit verschwand. In den tiefsten Schichten der Wandlungen, die dieses Heim durchlaufen hatte, lagen Räumlichkeiten, in denen ich aus mythologischem Dunkel zum ersten Bewusstsein erwachte. Ich stand im unteren Flur des Hauses und blickte abwechselnd durch eine der roten und eine der blauen Scheiben der Glastür in den Garten, wobei das Gesträuch, der Birnbaum, der Kiesweg, der Rasenplatz und die Laube einmal in feuriger Glut erschienen und dann wieder in unterseeischer Gedämpftheit. Ich war bei diesem Ausblick in meinen Grundzügen schon fertig geformt. Und nur wenn das Beobachtende und Kontrollierende in mir ermüdet und mein Bewusstsein den Halt verliert, steigen die Impulse aus der frühesten Epoche meines Lebens in mir auf. Im Halbschlaf, im Traum, in Perioden des Niedergangs erlebe ich wieder die Hilflosigkeit, das Ausgeliefertsein und die blinde Auflehnung aus jener Zeit, in der fremde Hände mich bändigten, kneteten und vergewaltigten. Als meine Mutter mir einmal erzählte, meine ersten Worte seien gewesen, was hab ich für ein schönes Leben, was hab ich für ein schönes Leben, hörte ich daraus den Klang von etwas Eingelerntem, Papageienhaftem, mit dem ich meine Umwelt unterhalten oder verhöhnen wollte. Wie ein böser Geist war ich in dieses Heim gekommen, in einer Blechbüchse liegend, von meiner Mutter getragen, empfangen von wilden Kesselschlägen, von beschwörendem Geschrei meiner Stiefbrüder. Am Rand eines Teichs hatte meine Mutter mich gefunden, zwischen Schilf und Störchen. Das erste Haus weist große blinde Flecken auf. Ich kann den Weg durch dieses Haus nicht finden, ahne nur Stufen einer Treppe, ahne den Winkel eines Fußbodens, auf dem ich fettig abgegriffene, rotbraune Holzhäuschen aufbaue und grüne Schanzen, ahne einen kleinen Lastwagen mit Modellkisten gefüllt. Und der Gedanke an diese Kisten verursacht ein dickes, schweres Gefühl im Gaumen. Ahne Briefmarken, die ich vor mir ausbreite, rosa und hellgrüne Briefmarken, mit dem Gesicht eines Königs mit gezwirbeltem Schnurrbart. Und meine älteren Brüder stürzen herbei und schreien, und die Mutter kommt und schreit und fegt die Briefmarken zusammen und wirft sie ins Ofenfeuer. Und da ist die Kante eines Kachelofens und die Lehne eines Sofas. Und ich sitze auf der Lehne des Sofas und einer meiner Brüder kitzelt mich und ich falle rücklings an die Kante des Kachelofens und schlage mir ein Loch in den Kopf. Und aus einer Flasche schüttet man eine Flüssigkeit in das Loch in meinem Kopf und mein Kopf schäumt und alle Weisheit rinnt aus meinem Kopf. Ich ahne einen Raum, der ist grün. Der Fußboden grün, die Tapeten grün, die Gardinen grün. Und ich sitze auf einem erhöhten Porzellangefäß von der Form einer Gitarre. Und meine Mutter steht hinter mir und drückt ihren Zeigefinger tief in meinen Steiß oberhalb des Afters. Und ich drücke und sie drückt. Und alles ist grün. Und die Straße draußen ist grün. Und die Straße heißt Grünenstraße. Die Straße im grünen Abendlicht war voll vom Rollen der hoch mit Fässern beladenen Wagen. Die Hufe der schweren, zottigen Pferde schlugen Funken aus den Pflastersteinen. Die Kutscher schnalzten mit der Zunge und ließen die Peitsche knallen. Und von den Brauereien her schwelten die Wogen eines schweren, süßen Geruchs. Schmal und eingeklemmt zwischen Packhäusern und der Mauer eines Fabrikhofs lag unser hochgiebliges Haus, auf dessen Dachfirst ich mit dem Mond um die Wette ritt und von dessen Schornstein ich mit einem Satz in den Himmel sprang. Einmal kam ein Mann über unser Dach geklettert. Es waren Unruhen in den Straßen und Schüsse krachten, und meine Brüder stürmten durch das Haus und riefen, jemand sei auf unser Dach geflohen, und von der Straße her warfen sich Männer in unser Haus. Und die Männer hielten Gewehre in den Händen, und alle liefen in den Garten und ließen Taschenlampen aufflammen und schossen hinauf zum Dach, und vom Dach fiel der Getroffene zu den Männern im Garten hinab. Das Haus bleibt mir fremd. In seinem Innern finde ich mich nicht zurecht. Doch den Garten nehme ich an mich. Ich liege auf der Erde ausgestreckt unter den Büschen, fühle die trockene Erde unter den Händen, nehme die Erde in den Mund, lasse die Erde zwischen den Zähnen knirschen, befühle die weißen, runden Kieselsteine, nehme die Kieselsteine in den Mund, fühle ihre Rundheit und Sonnenwärme an der Zunge. Im Haus herrschte das Dumpfe, das Eingeschlossene, und meine Sinne waren gefangen. Hier draußen öffneten sich meine Sinne. Und als ich in die Laube trat, trat ich ein in ein Reich, das nur mir gehörte. Mein selbstgewähltes Exil. Im schmalen Sonnenstreifen, der schräg durch das hochgelegene, von Efeu umspielte Fenster fiel, lenkte ich zwischen aufgestapelten Gartenstühlen, Körben und Geräten mein Fahrzeug, den Leiterwagen an der hochgestellten Deichsel. Ich fuhr damit, schwamm damit, flog damit, vor mich hin summend, vor mich hin murmelnd. Dies ist wie ein Bild aus einem alten Märchenbuch. Etwas Versunkenes steigt aus dem Bild auf und etwas Erwartungsvolles. Das Abgeschiedene und Geheimnisvolle, das Verstecktsein mit mir selbst, mit meinen Spielen, das ist noch vorhanden und regt sich in dieser Stunde. Es ist zu verspüren jedes Mal, wenn ich in meine Arbeit eindringe. Ich war mein eigener Herr. Ich schuf mir selbst die Welt. Doch irgendwo lag die Vorahnung des Rufs, der gleich erklingen, der über den Garten hin auf mich zurollen würde. Irgendwo lag immer die Erwartung dieses Rufs. Bis in den heutigen Tag dringt die Erwartung des Rufs vor, bis in den heutigen Tag dringt die Furcht, dass alles gleich zu Ende sein könne. Wenn es zum ersten Mal nach mir rief, stellte ich mich taub. Ich hielt den Ruf von mir ab. In meinem Alleinsein hatte ich meinen Namen vergessen. Ich tat, als gelte der Ruf nicht mir. Doch dann wurde der Name wieder und wieder in mich hineingeworfen, bis er mich ganz ausfüllte, bis ich fast von ihm zerplatzte und ich musste antworten, musste bekennen, dass der Name mich gefunden hatte. Ich versuchte oft, mich anders zu nennen. Doch wenn der Ruf meines einzigen Namens auf mich zuflog, schreckte ich zusammen. Wie eine Harpune schlug er in mich ein. Ich konnte ihm nicht entgehen. Flüsternd rufe ich mich an, mit meinem eigenen Namen, und erschrecke mich damit. Es ist, als käme der Name weit von außen her auf mich zu, aus der Zeit, in der ich noch formlos war. Und dann fühle ich die rasende, ohnmächtige Wut, das Antoben gegen etwas Unangreifbares, gegen etwas unendlich Überlegenes, und dann wird mein Gestammel von einer unsichtbaren Hand erstickt. Das Gesicht meiner Mutter. Ich flog zu diesem Gesicht empor, gehoben von ihren Armen, die alle Räume durchmessen konnten. Das Gesicht nahm mich auf und stieß mich von sich. Aus der großen, warmen Masse des Gesichts mit den dunklen Augen wurde plötzlich eine Wolfsfratze mit drohenden Zähnen. Aus den heißen, weißen Brüsten züngelten, wo eben noch tropfende Milchdrüsen waren, Schlangenköpfchen hervor. Früher als das Gesicht waren die Hände da. Sie packten mich, rissen mich in die Höhe, schüttelten mich, sprangen mir an die Ohren und ins Haar. Alles dröhnte und wogte um die Gestalt meiner Mutter. Ich versuchte ihrer Gewalt zu entgehen, indem ich die Augen schloss und die Lippen über meiner Stimme zusammenpresste. Doch dann konnte ich es nicht länger ertragen, musste die Augen aufreißen, musste nach dem Gesicht der Mutter schreien, musste bestätigt sehen, dass es noch da war. Um die Mutter war alles unbeständig, kochend, wirbelnd. Doch neben ihr stand Auguste. Fest umrissen, mild und bleibend. Auguste war von Anfang an alt, uralt. In ihrem schwarzen, eng geschnürten Kleid, ihren von Spülwasser aufgeweichten, rötlich verschwollenen Händen stand Auguste deutlich im Raum. Und alle Dinge in ihrer Nähe gewannen an Leuchtkraft. In der Mutter herrschte das Wilde und Unbändige. In Auguste das Duldende, Demütige. Wenn die Mutter auf sie einschrie, beugte Auguste sich tief über die weiße Kartoffelschüssel mit dem blauen Rand und die Kartoffelschalen ringelten sich über ihre Hände. Wenn die Mutter genug gewütet hatte, schlug Auguste sich selbst zur Strafe ins Gesicht oder hieb mit einem Kleiderbügel auf ihren eigenen Kopf ein. Die Mutter verschwand. Aber Auguste blieb da. Mit Tränen in den Augen blickte sie mich an. Sie streichelte meine Hände, als sei ich es, der getröstet werden müsse. Und aus der Schublade des Küchentisches nahm sie einen Teller der Nachspeise, den sie von der Mahlzeit her für mich aufbewahrt hatte. An Augustes Hand ging ich hinaus auf die Straße. Die Entdeckung der Stadt ist verbunden mit dem Druck von Augustes Hand. Vor mir steigen die Straßen auf, mit ihren knirschenden, eisenbeschlagenen Rädern, mit ihrem Dunst von Teer und Malz und feuchtem Staub, mit ihren Packhäusern, an deren Fassaden die Ketten der Hebebäume rasseln und in deren Lasträumen zwischen Kisten und Säcken Gestalten sich im ungewissen Licht bewegen. Immer tiefer drangen wir ein in die Gassen, Arkaden und verborgenen Plätze, vorbei an rußgeschwärzten, zerschorften, bekritzelten Mauerwänden, bis wir durch Torgewölbe und hinab über ausgetretene Treppen an die Deichanlagen und in den Hafen gerieten, wo die Maste der Schiffe vor dem rauchigen Himmel standen, wo die Wasserreflexe auf den Bordwänden flimmerten, wo schwarze und gelbe Gesichter sich aus den runden Luken streckten und fremdartige Worte riefen, wo die Wimpel an den straffen Takelagen flatterten und die Lastkräne kreischend ihre langen Hälse drehten. In meinen Träumen tauchen zuweilen Bilder aus diesen Wanderungen auf, erstmalige Eindrücke, die ihre gläserne Durchsichtigkeit und Schärfe bewahrt haben. Sie zeigen Standorte oft ohne erkennbares Ereignis, reglos und verschwiegen, an denen ich plötzlich meine eigene Existenz empfunden hatte. Da ist eine breite, sandige Allee. Die Häuser zu den Seiten liegen weit zurückgeschoben, mit steilen Stufen, die zu den Türen emporführen, und im Sand sind Spuren von Rädern. Vielleicht ist eben ein Wagen vorbeigefahren. Jetzt aber liegt die Allee still und leer und brütet in der Mittagswärme und ist erfüllt vom Bedeutungsvollen und Einzigartigen meines Daseins. Da ist eine Straße, die sich von einer Anhöhe herabsenkt. Es ist gegen Abend. Die Farben leuchten aus der rosa schimmernden Dämmerung hervor. Ich schwebe die Straße hinab mit hohen, weiten Sprüngen und die Schaufenster der Läden gleiten vorüber, ihr Halbdunkel mit Schätzen angefüllt. Hinter den rötlich glänzenden Scheiben erkenne ich geschnitzte Göttergestalten und kunstvolle Schiffsmodelle. Schreine mit ziselierten, silbernen Schlössern, Kästchen mit Muscheln und Perlen besetzt,
seidene Tücher mit feuerspeienden Drachen, lackierte Fächer, goldrote Vogelfedern und tiefblaue Schmetterlinge, gewellte Dolche mit Elfenbeingriffen, rostige Seeräubergewehre, nagelbeschlagene Gurte und Schaftstiefel mit Sporen.
Einen weißen Schwan mit hoch aufgerecktem Hals, ein Pferdekopf mit wehender Mähne, einen nackten schwarzen Frauenleib, Perlenketten, Armreifen, Sägefische, Alligatoren und Affen und in der Tiefe einer Werkstatt, zwischen seinem Lederzeug, Meister Stahlhut am Amboss, Nägel im Mund, mit dem Hammer auf die Schuhsohle schlagend, sein warziges Gesicht beleuchtet vom Schein der Kristallkugel. Ich stand mit Augusta am Ufer des Flusses. Ein Schleppzug fuhr vorüber. Flatternde Wäsche auf einem der Kähne und ein kleiner, weißer, bellender Hund und aus ihrer Handtasche, aus brüchigem schwarzen Leder, nahm Augusta ein Stück Schokolade und steckte es mir in den Mund. Es schmeckte seifig nach dem Inneren der Tasche. In einem Tunnel standen wir, und über uns rollte die Eisenbahn, und an der feuchten Wölbung der Wand klebten vergilbte, von Blasen aufgetriebene Anschläge, die Auguste murmelnd entzifferte. Von allen Seiten betrachteten wir den steinernen Riesen auf dem Marktplatz und fragten uns nach der Bedeutung des Zwerges, dessen Kopf und Arme zertreten zwischen den Füßen des Riesen lagen.
Die Mutter wusste alles, konnte alles, bestimmte alles. Auguste wusste nie mehr als ich. Alles sahen wir mit dem gleichen Erstaunen.
Wir versuchten einander die wasserspeienden Schlangen an den Dachrinnen zu erklären, die Gestalten der Heiligen an der Domfassade, die Inschriften in den Portalen und die Könige und Ritter auf ihren grünfleckigen Pferden. Wir suchten und tasteten uns durch die Passagen und klobig überbauten Höfe. Wir sahen die Tauben um die Türme fliegen und folgten den marschierenden Soldaten zum Takt der blitzenden, schmetternden Instrumente. Einmal gerieten wir in eine Menschenmenge, die sich auf einem Platz angesammelt hatte. Alle Menschen blickten zu einem großen Haus empor, an dessen Mauer hoch oben ein Mann kletterte. Jemand äußerte das Wort »Fassadenkletterer«. Ich fragte Auguste, was das sei, Fassadenkletterer. Sie wusste es nicht. Mir aber schien es eine Art von Beruf zu sein, eine seltene und überaus schwierige Aufgabe, der man sein ganzes Leben widmen musste. Ich fühlte, wie mir der Schweiß in den Handflächen ausbrach. Ich fühlte Schwäche im Magen und in den Kniekehlen und einen Kitzel in den Fußsohlen. Und ich wusste, dass dies alles dazugehörte. Ich verstand, dass die Furcht der eigentliche Anlass zu dieser Leistung war, dass man mit der Anspannung des Kletterns die Furcht überwinden wollte. Die Begegnung mit dem Fassadenkletterer weckte in mir die Vorahnung einer Berufung. Es war, als blickte ich in meine eigene Zukunft hinein, als ich atemlos, mit verkrampften Fingern und Zehen, den Bewegungen des Mannes an der Mauer folgte. In diesem Augenblick unter dem klaren blauen Himmel, aus dem es hell und blechern von einem Flugzeug surrte, wurde der Grund gelegt zur Sehnsucht nach einer selbstständigen Leistung. Und da war ich schon verstrickt ins Dasein, war schon mittendrin in der Masse des Lebens und trieb auf das Dudeln und Brausen des Jahrmarkts zu, in wachsendem Gedränge. Der Boden war weich von Konfetti und Papierschlangen, in Buden wurden heiße Würstchen, Brezeln und gesponnener Honig ausgeboten, Trompetenstöße, Schüsse und Orgelläufe wurden immer greller, Ellbogen stießen mich, Füße streiften mich. Und dann
war alles eine einzige kreiselnde Bewegung von Leibern, ein einziges Johlen und Brodeln von Stimmen, und ich gehörte dazu, trieb umher zwischen den Gesichtern, Hüten und Armen, zwischen den schwankenden Trauben bunter Ballons, zwischen den großen, knatternden Fahnen, zwischen den wunderbar bemalten, schnurrenden Karussellen. Und auf die heisere Frage aus dem Kaspertheater, »Seid ihr alle da?«, antwortete ich, »Ja«, im Chor unzähliger Stimmen. Und als Kasper mit seiner Keule auf den Polizisten einhieb, schrie ich mit im kollektiven Gelächter. und ich sah die Schlangenbeschwörerin auf der Estrade, in ihrem Trikot aus schwarzen, schillernden Schuppen und den größten Mann der Welt und den Zauberkünstler, dem Tauben aus dem Frack flogen. Und alles war flüchtig und alles kam wieder in veränderter Form. Und die Zeltbahnen wogten und flüsterten geheimnisvoll im Wind und die Masken in den Schießbuden rissen die Mäuler auf und auf schwarzen Samtkissen lagen goldene Orden und über dem rotierenden Karussell hingen klappernde Ringe, die man während der Fahrt zu durchstechen suchte. Und in einem Miniaturbergwerk hackten ruckhaft kleine Gestalten gegen Stollenwände und Karren von steifbeinigen Pferden gezogen rückten auf Schienen heran und Schaufeln hoben sich über die Karren und weiter rückten die Karren und Körbe senkten sich durch Schächte hinab und Karren neigten sich über die Körbe und aufstiegen die Körbe und schwenkten sich über vorrückende Züge und alles rüttelte und ruckte, bis das Werk plötzlich verstummte und alles hielt inne mitten in einer Bewegung. Arme verharrten in der Luft mit hoch erhobener Hacke, Pferde erstarrten, Körbe blieben hängen im Schacht. Bis mit einem Ruck alles weiterging, alles weiter ruckte, alles weiter zuckte, alles weiter hoppelte, alles weiter zottelte, alles weiter hackte, alles weiter knackte. Und auf einem Feldstuhl daneben saß ein Alter mit weißem Bart und breitrandigem Schlapphut. Starr und versunken lehnte er an seinem mechanischen Kasten, taub für alle Fragen, die man an ihn richtete. Im Gewirr von Balkengerüsten stieg ich in einem kleinen Wagen auf und die bunte Brandung des Lebens schlug hinter mir zurück. Immer mehr entfernte ich mich von dem Gedröhne und Getriebe, bis nur noch das Rollen der kleinen stämmigen Räder auf den Schienen zu hören war. Und höher geriet ich, bis die Kuppel erreicht war, von der aus ich den ganzen Jahrmarkt und die Stadt weithin überblicken konnte.
Nur einen kurzen Augenblick hielt sich der Wagen in der Schwebe, ehe er in die Tiefe kippte. Doch dieser Augenblick genügte, um mich ein ekstatisches Gefühl von Freiheit erleben zu lassen.
Da lag das Meer der Dächer mit den rauchenden Schornsteinen. Da lag das glitzernde Wasser des Flusses. Da lagen die Schiffe im Hafen, die Frachtboote und die großen Passagierdampfer. Da lagen die Docks und die Werften. Da wölbten sich die Brücken mit den dampfenden Zügen. Und auf den Türmen leuchtete das hellgrüne Kupfer und blitzten die goldenen Wetterfahnen. Dann kam der Sturz durch immer neue Gefälle, durch atemraubende Kurven, bis zur letzten Kluft mit dem Becken, dessen Wasser um den hineinschießenden Wagen aufsprühte. Wenn es Abend wurde, trieb ich im Festzug durch die Straßen mit, schwamm langsam mit, im Strom der Menge, die Allee hinab, sah über mir das Laubwerk der Bäume herbstgelb zurückgleiten, fühlte den Wind auf der schweißfeuchten Stirn, hielt vor mir in der erhobenen Hand den Stab mit dem Lampion, dem die Kerze brannte, und sang das Lied mit, das immer wieder in Wogen vor mir und hinter mir aufstieg. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Und unter der Zirkuskuppel, von Trapez zu Trapez, schleuderte sich ein Luftwesen, überschlug sich, stieß schrille, tollkühne Rufe aus, kam aus der Höhe auf mich herabgeflogen, mit ausgebreiteten Armen, steil wehendem schwarzen Schopf, nah vor mir fing sie sich wieder auf und riss sich empor. Ein Windzug, erfüllt von eigentümlich betäubendem Duft, sauste über mich hin. Ihr verzücktes Lächeln in ihrem gelbbraunen, schrägäugigen Gesicht, ihr geller Vogelschrei brannte sich für immer in mich ein. Bald würde ich ihr nachreisen, würde mit ihr kreuz und quer die Zirkuskuppel durchfliegen, bald. Nur noch kurze Zeit. Ich gehöre dir, muss nur erst lesen und schreiben lernen, muss nur schnell durch die Schuljahre hindurch. Bald bin ich bei dir und sehe dein verzücktes Lächeln wieder und höre deinen wilden Ruf.
Und schreiben lernte ich mit Berthold Merz, im Schuppen nebenan, auf dem Hof der Schieferfabrik. Wir kratzten unsere ersten Buchstaben in die schwarzen Platten auf dem Abfallhaufen und in den Plankenritzen flimmerte die Sonne. Bertholds Gestalt ist fließend und vergehend, wie Traumgestalten morgens kurz vor dem Aufwachen. Nur seine Hand mit den kurzen, breiten Fingern und den abgebissenen Fingernägeln ist deutlich.
Diese Hand legt um den Bogen und schießt den Pfeil ab, den Pfeil mit dem federgeschmückten Kiel, und der Pfeil steigt hoch in den Himmel, so hoch, dass er unseren Blicken entschwindet, und nie kehrt der Pfeil zurück.
Und Berthold Merz verschwand, und Friederle trat an seine Stelle. Vor einigen Jahren konfrontierte ich mich mit dem Haus, das wir zur Zeit meines Eintritts in die Schule bezogen hatten. Seit Jahrzehnten hatte ich die Allee nicht mehr gesehen, und als ich sie nun wieder sah, fühlte ich meine Kindheit wie ein dumpf schmerzendes Geschwür in mir. Die Stämme der Bäume zu den Seiten des Fahrdamms waren stark und hoch geworden. Ihre Äste langten weit aus und schlossen ihr Blattwerk zu einem dichten Dach zusammen. Wie ein Verzauberter in einem bösen Märchen ging ich auf den Park zu, in den die Allee mündete und in dem unser Haus noch verborgen lag. Im Teich, am Rand der Allee, schwammen ein paar weiße Schwäne wie früher. Und in der Hecke mit den dornigen Blättern blühten wie früher die weißen Wicken. Vom Bach aus, der den Park von der Allee abgrenzte, konnte ich das Haus hellrot zwischen den Bäumen schimmern sehen. Es war unversehrt. Und im Nachbargarten lag die gelbe Villa, in der Friederle gewohnt hatte. Es herrschte tiefe Stille. Alles war versunken in seine lange Vergangenheit. Im lehmigen Wasser des Baches blitzten die Schwärme der Stichlinge auf. Kaulquappen ruderten mit ihren Schwänzen um die Algen. Ein Frosch saß mit großen Augen am Uferhang. Eine blaue Libelle schwirrte vorüber. Ich ging den Parkweg hinab und blieb an den weißen Pfosten des Gartentors vor unserem Haus stehen. Der Garten mit seinem Tannendickicht, seiner breiten Blutbuche und dem hohen, verwilderten Gras erstreckte sich bis zum Holundergebüsch am Rand der Felder. Am Gartenweg lag das grüne Hühnerhaus, niedrig und eingeschrumpft. Und einmal waren wir von der schwindelnden Höhe seiner Dachluke herabgesprungen. Das umgitterte Gehöft lag leer, doch ein paar weiße Federn leuchteten noch aus dem Staub. Eine Frau, die aus dem Haus trat, fragte ich, ob sie etwas von den Nachbarn wisse. Sie berichtete, dass von der großen Familie nur noch ein einziger Sohn am Leben sei, Friedrich. Er sei ein hervorragender Offizier gewesen, mit den höchsten Orden ausgezeichnet. Er wohnte noch in der Stadt und sie gab mir seine Adresse. Aber ich suchte ihn nicht auf. Ich wusste, wie er war.
Da stand Friederle am Zaun zum Nachbargarten. Es war am Tag unseres Einzugs. Er hielt die Arme verschränkt und fragte mich herrisch nach meinem Namen. »Wirst du hier wohnen?« fragte er. Und ich nickte und folgte mit meinem Blick den Männern, die unsere Möbel aus dem Möbelwagen in das Haus hineintrugen. »Das Haus gehört meinem Vater«, sagte Friederle. »Ihr mietet es nur.« »Mein Vater ist Präsident«, sagte er. »Was ist dein Vater?« Ich wusste es nicht. »Was? Du weißt nicht mal, was dein Vater ist?« sagte er. Ich suchte nach einer Antwort, die ihn überwältigen könnte oder mit der ich seine Gunst gewinnen könnte, doch ich fand keine Antwort. Da fragte er schon wieder. »Was steht denn da auf deiner Mütze?« Ich nahm die Mütze ab, es war eine Matrosenmütze mit goldenen Buchstaben auf dem Stirnband. »Was steht da?« fragte er noch einmal. Ich wusste es nicht. »Kannst du nicht mal lesen, was auf deiner eigenen Mütze steht?« sagte er. »Da steht, ich bin dumm.« Und damit nahm er mir die Mütze aus der Hand und warf sie hoch in einen Baum. Die Mütze blieb in den Zweigen hängen, die langen blauen Bänder flatterten im Wind. Meine Mutter trat auf die Terrasse des Hauses und sah uns beieinander stehen. »Hast du schon einen neuen Freund gefunden?« rief sie. »Spielt ihr schön?« Und ich rief zurück. »Ja, wir spielen sehr schön.« Friederle zog mich mit sich in die Tiefe des Gartens, vorbei am Hühnerstall, in dem es scharrte und gurrte, vorbei an der Pumpe und den Erdbeerbeeten, durch das Gras, das uns bis an die Schultern wuchs, durch das Gebüsch zum Graben, der in weitem Bogen vom Parkrand aus unsere Grundstücke umlief. Da lagen die Felder vor uns, die riesige Ebene, über der die Sonne kochte. Der Wind sauste uns aus der Offenheit entgegen und überschüttete uns mit seinem trächtigen Geruch von Korn und Klee und Kuhdünger. Wie dünner Nebel zerstäubten die Bilder meiner alten Welt und alles lag in blendender Helle. Friederle setzte mit einem Stab über den Graben und winkte ungeduldig nach mir. Ich warf mich über die Böschung, rutschte aus im Lehm, zerrte mich am saftigen, dampfenden Gras empor, taumelte hinein in die Wucht des flimmernden Luftmeers, in den die Kiebitze vorüberpfiffen. Und alles gehörte Friederle. Er zeigte mir die fleckigen Vogeleier im trockenen, zersprungenen Sand, das Wiesenschaumkraut mit der Kuckucksspucke, die Maulwurfshügel, die Gänge der Feldmäuse, die Fuchslöcher und dort den Hasen, siehst du ihn dort, dort? Und ich sah sein weißes Hinterlicht in rasenden Zickzacksprüngen verschwinden. Immer weiter zog er mich hinein in sein Reich, bis zum Moor, wo der Boden unter unseren Füßen schwappte und wo wir an den giftigen Stängeln der Sumpfdotterblumen saugten. Ich ging auf der Allee zurück, im weißen Staub des Fahrdamms. Die Kindheit lag Jahrzehnte hinter mir. Ich kann sie jetzt mit durchdachten Worten schildern, ich kann sie zergliedern und vor mir ausbreiten. Doch als ich sie erlebte, da gab es kein Durchdenken und kein Zergliedern. Da gab es keine überblickende Vernunft. Ich ging die Allee hinab und meine schwarzen Schnürstiefel färbten sich weiß im Staub der Allee. Und Friederle ging neben mir. Und die weißen Schwäne schwammen im Teich. Und in einem Garten tänzelte ein Pfau und öffnete seinen schillernden Federfächer. Und es war der erste Schultag. Wir trugen jeder eine Tüte, voll von süßen, klebrigen Himbeerbonbons. Zum ersten Schultag gehörte solch eine Tüte. Von überall her strömten Kinder der Schule zu. Und jedes trug eine Tüte zum Trost. Und die Furcht vor der Schule ist klebrig und süß vom Geschmack der Himbeerbonbons. Doch vom Schultor floh ich zurück. Ich lief zurück, über die schwarze, hartgestampfte Schlacke des Schulhofs. Ich lief auf der weißen, staubigen Allee zurück am Pfau und an den Schwänen vorüber, über den Steg, der von der Allee aus über den Bach in den Park führte, hinein in die verwilderte Tiefe des Parks, bis an den Rand der Felder. Ich kann es jetzt schildern. Ich kann es jetzt überblicken. Es war der erste Schultag, es war der Anfang. Es war der Anfang der Panik. Ich wollte mich nicht fangen lassen. Ich floh keuchend, ich rang nach Atem. Es brannte wie Feuer in meiner Kehle und in meiner Brust. Und so stehe ich am Rand der Felder. Und allmählich beruhigte sich mein Atem. Und ich fühle mich sicher. Und eine Weile bin ich frei und losgelöst von allen Bedrohungen. Vor mir wächst ein wilder Rosenbusch auf. Und in den Dornen des Busches zittert die wollige Flocke vom Fell eines Hasen. Später an diesem Tag aber wurde ich von meiner Mutter zur Schule zurückgeleitet. Später an diesem Tag stand ich mit meiner Mutter vor der Klassentür im Korridor und meine Mutter klopfte an die Klassentür und der Lehrer öffnete die Tür von innen und drinnen wandten alle Gesichter sich mir entgegen. Drinnen waren alle zur Gemeinschaft zusammengeschlossen. Und ich war der zu spät gekommene. Und jeden Tag ging ich mit Friederle die Allee hinab. Und Friederle drängte sich an mich, drückte seinen Ellbogen in meine Seite, knuffte mich an die Kante des Gehsteigs heran. Ich wich ihm aus und ging auf dem Fahrdamm. »Warum gehst du nicht hier neben mir?« fragte Friederle und machte mir Platz. Kaum ging ich wieder neben ihm, drängte sich sein Ellbogen aufs Neue in meine Rippen. Ich begann zu laufen, doch er hielt mich am Ranzen zurück. Wir kamen an den Platz, an dem die Straße zur Schule abbog, und Friederle schlug sein Bein zwischen meine Beine, und ich stürzte. Der Ranzen ging auf, die Bücher flatterten hinaus, die Schiefertafel und der Griffelkasten klapperten hinaus, die Schwammdose rollte weit über das Pflaster bis vor die Schaffner hin, die hier an der Endstation auf den Stufen der Straßenbahn saßen und ihr Frühstück verzehrten. Und lachend und an ihren Broten kauend warfen mir die Schaffner die Dose zu. Es war eine Dose aus schwarz lackiertem Holz, darauf gemalt eine rote Rose.
Hier, an diesem Platz, an dem die Straße zur Schule abbog, begann eine in sich geschlossene, verhexte Welt. Dicht ineinander geschoben lag das Gemäuer festungsähnlicher Gebäude mit Einblicken in Höfe und Ställe. Ein aus groben Steinen erbauter Kirchturm stieg aus den Schindeldächern empor. In einem Rad auf der Spitze des Kirchturms hatten Störche ihr Nest errichtet und schlugen mit ihren langen, spitzen Schnäbeln aufeinander ein.
Hinter den bleigefassten Scheiben eines Fensters saß ein uralter Mann in einem Schaukelstuhl. Und aus einem Torgang kamen zwei Männer mit Messern. Die Haut ihrer Gesichter war rötlich straff und seidig glänzend, wie die dünne Haut über heilenden Wunden. Und hinter ihnen, auf einem Reisighaufen, lag ein Schwein, die vier Beine zusammengebunden. Und auf einer roten Ziegelwand zitterte ein Schmetterling mit ausgebreiteten, schwarz und gelb gezeichneten Flügeln. Und eine Hand, die eine Nadel vorgestreckt in den Fingern hielt, näherte sich dem Schmetterling und die Nadel durchbohrte ihn. Auf dem Schulhof erhob sich ein kleines, steinernes Gebäude mit gewölbtem, abgeschabtem Tor. Und wenn man die Augen nah an die Fensterscheibe presste und sie seitlich mit den Händen beschirmte, konnte man drinnen im Halbdunkel den Wagen mit den hohen, gedrechselten Pfosten und dem schwarzen Baldachin sehen. Und manchmal ereignete es sich, dass der Kutscher kam, in einem langen Gehrock mit seinem großen schwarzen Pferd. Bedächtig öffnete er das Tor, spannte das Pferd in die Deichseln und lenkte den knarrenden Wagen hinaus.
Die gellende Klingel rief uns in die Klasse. Hier surrte und staubte es um die splittrigen, nach Tinte und Angstschweiß riechenden Pulte. Ich packte die Schiefertafel und die zerbrochenen Griffel aus. Friederle wandte sich von seinem Platz aus nach mir um und drohte mir mit der Faust. Der Lehrer rief mich auf. Ich hatte seine Frage nicht verstanden.
Ich verstand nie seine Fragen. Sein gedunsenes Gesicht schaukelte nah vor mir. Seine Augen quollen mir entgegen. Seine dicken Lippen öffneten sich. »Nun, was habe ich gefragt?« fragte er und rieb mein Ohr mit den Knöcheln seiner geballten Hand, und zwischen seinen geöffneten Lippen vibrierten weiße Speichelfäden. Ringsum aus den Bänken kicherte es. Auch das Gesicht des Lehrers war zu einem Grinsen verzogen.
Dass alle über mich lachten, bewies, dass ich komisch war. Und so grinste ich auch. Und dies, dass ich andere erheitern konnte, war eine gute Gabe.
Doch der Lehrer schrie, »Wie, du lachst noch!« Und sein Grinsen war nur ein Zähneblecken gewesen, und das Gelächter ringsum versickerte in den Bänken.
Am Ohr wurde ich hinauf auf das Podium vor die Wandtafel gezogen. Und was ich dem Lehrer und der Klasse jetzt vormachen musste, war, wie man die geöffnete Hand unter den gehobenen Rohrstock hielt.
Es war eine schwierige Übung. Denn die Hand wollte nicht stillhalten unter dem Rohrstock. Immer wieder zuckte sie zurück. Die Klasse war eine einzige dicke, blutdürstige Stille. Der Lehrer zielte und ließ den Rohrstock herabsausen. Und die Hand zuckte zurück. Und der Streich pfiff durch die Luft. Und der Lehrer schrie. »Wie? Willst du deiner Strafe entgehen?« Und riss meine Hand wieder empor und ließ erneut den Stock herabsausen. Und wieder zuckte meine Hand zurück und wieder wurde sie emporgerissen. Und wieder fuhr der Stock herab und wieder zuckte die Hand zurück. Und wieder wurde sie emporgerissen. Und wieder pfiff der Stock herab, bis er endlich die Hand traf. Und der brennende Striemen sich über die Handfläche hinzog. Blind unter aufschießenden Tränen, das Gelenk der schmerzenden Hand mit der anderen Hand umfassend, stolperte ich in meine Bank zurück.
Dies war es, was ich in der Schule lernte, wie man die Hand unter den Rohrstock des Lehrers hielt. Und nach der Schule versuchte ich, Friederle zu entkommen. Doch mit seinem Rudel von Verbündeten stöberte er mich überall auf.
Wenn ich lief, liefen sie neben mir. Wenn ich langsam ging, gingen sie langsam neben mir. Wenn ich jäh ausbrach zur anderen Straßenseite hinüber warfen sie Steine nach mir.
Diese kleinen pfeifenden Steine und die höhnenden Stimmen da drüben, wie gut sie erkannt hatten, dass ich ein Flüchtling war und dass ich in ihrer Gewalt war.
Und meine kleinen Listen. Plötzlich krümmte ich mich zusammen und schlug meine Hand an die Stirn, aufschreiend, als sei ich getroffen worden. Das erschreckte meine Verfolger, und feige stahlen sie sich davon. Ich aber war noch feiger. Ich wusste, wenn sie sich schuldig fühlten, würden sie mich später nur noch mehr strafen. So rief ich ihnen nach: Ihr meintet ja nicht mich, es war ein Irrtum. Ihr meintet einen anderen.
Nach Tisch, zwischen 2 und 3, als ich auf dem Bett lag, um zu ruhen, kam die Verlorenheit über mich. Ich lag reglos und hielt den Atem an. Lag ich nur lange genug, ohne zu atmen, so konnte ich das Atmen vergessen. Dann versank ich wie ein Stein im Wasser und weiche, schwarze Ringe erweiterten sich über mir. Doch plötzlich stieß ich auf den Grund und, erschüttert vom Stoß, wurde ich hinauf zur Oberfläche geschleudert.
Jetzt wurde alles in mir groß und schwellend und aufgebläht. Ich wurde zu einem Riesen, zu einem übermächtigen Wesen. Ausgestreckt auf der gelben Wüste der Bettdecke spielte ich mit kleinen farbigen Zuckerkörnchen, die ich von einem Schokoladestück abgekratzt hatte. Die Körnchen rieselten unter meinen Händen umher, Körnchen wie Menschenhaufen aus großer Entfernung gesehen. Ich blies in die bunten Menschenhaufen hinein. Sie stoben auseinander in wilder Flucht. »Der Riese kommt, der Riese kommt«, schrie es unten in der Wüste. Und die Erde dröhnte unter den Schritten des Riesen. Am Horizont tauchte der Riese auf, der kunstvoll erbaute Riese. Der Riese aus 1000 Stockwerken, bevölkert von Tausenden von Arbeitern, die in seinem Inneren die Heizungen und Maschinen, die Leitungssysteme und Schaltwerke bedienten. Gesteuert von Technikern und Offizieren in der Zentrale der Kopfkugel, in den Augenkammern, den Gehirnsälen, den Riechkanälen, den Gehörstrommeln. Ich selbst war der höchste Befehlshaber über dieses metallene Gebilde in Menschenform. Ich erteilte meine Kommandos durch Schalltrichter, und mir oblag die Verantwortung, dass alle Gelenke und Glieder sich berechnungsgemäß bewegten und dass das Gleichgewicht in der ungeheuren Geschwindigkeit des sich vorwärts Schleuderns gehalten wurde. Urwälder zerknitterten wie Spreu unter den Füßen des Roboters. Die breitesten Ströme, die höchsten Gebirge übersprang er mit einem einzigen Satz. Die Ozeane waren Pfützen für ihn. Sein Kopf verschwand in den Wolken.
Da hörte ich Tamina draußen im Garten nach meinen Schwestern rufen. Ich lief zum Fenster, sah Tamina mit emporgewandtem Gesicht zwischen den Rhododendronbüschen. Tamina Nebeltau, in ihrem rosafarbenen Kleid mit der seidenen Schleife im Haar.
Ich lief hinunter. Auch Margit und Irene kamen. Wir flatterten im Garten umher. Zur Schaukel, zur Sandkiste, zum Graben. Wir drückten das hohe Gras der Wiese zu Laufgängen nieder, versteckten uns voreinander, suchten einander. Dann in den Wald, zu den Hexen, den Irrlichtern. Liefen über den weichen, federnden Nadelteppich, blickten in den hohlen Stamm, in dem die Eule wohnte, stöberten die Kaninchen im Moos auf, jagten den Libellen am Teich nach, hörten aus den Bäumen den Kuckuck rufen, wie viele Jahre wir noch zu leben hatten. Fand im Gras die blau-weiße Feder des Heers, gab sie Tamina. Sie strich sich damit über die geschlossenen Augenlider. Auf einer Lichtung sah ich Tamina mit Margit tanzen. Irene rief nach ihnen und sie eilten ihr nach. Die Zweige, die sie im Lauf gestreift hatten, schaukelten noch. Ihre Schritte entfernten sich im raschelnden Laub.
Diese Lichtung, die man auf einem Graspfad erreicht, liegt da in schimmernder Eindringlichkeit. Ein milchig-blaues Licht schwebt über dem grünen, grünen Gras, das von den Füßen der Tanzenden niedergetreten ist. Dann zurück in den Garten.
Friederle mit erhitztem Gesicht rief mich zur Blutbuche, in deren Gipfel er einen Auslug gebaut hatte. Wir kletterten hinauf und sahen fern am Horizont eine Fabrik in Brand und Qualm stehen. Dann ließen wir uns rücklings hinabfallen. Flach ausgestreckt, federnd von Zweig zu Zweig. Friederle, meine Schwestern, verschwanden im hohen Gras. Allein mit Tamina bei der Schaukel. Tamina vor mir auf dem Brett der Schaukel, leicht von mir fort, mir entgegenschwebend, die Luft schwer vom Geruch des Flieders. Da beugt sie sich plötzlich beim Herankommen vor und küsst mich auf den Mund. Schon wieder gleitet sie zurück, springt ab von der Schaukel, läuft fort. Der Kuss auf meinen Lippen, die leere Schaukel hin und her schwingend. Tamina, eben noch nah, jetzt bei den anderen, wandte sich nicht mehr um nach mir. Mit Friederle verschwand sie im hohen Gras.
Anstatt ihr nach, anstatt sie mir zu erobern, schlich ich mich ins Haus. Die Küche leer, alle Zimmer leer, nur Auguste war oben in ihrer Dachkammer. Ich trat zu Augustes Kommode und nahm den runden, weißen, vom Meer glatt geschliffenen Stein in die Hand, den sie dort aufbewahrte. Umschloss ihn mit der Hand, hielt ihn so, fühlte das Innere der Hand ganz erfüllt von ihm und bat Auguste, dass sie eine Platte auf die Spieldose legen möge. Auguste zog das Werk mit dem Schlüssel auf. Während aus der durchlöcherten, mit Zacken versehenen Blechplatte die spröde, brüchige Melodie klimperte, saß Auguste, die geäderten Hände gefaltet, in ihrem violetten Unterrock auf dem Bettrand. Und durch das offene Fenster hörte ich von fern her das Rollen der Eisenbahn und die Stimmen der Spielenden im Garten. Von Augustes Zimmer waren es nur ein paar Schritte zum Dachboden. Einem großen, von Holzpfeilern getragenen Raum, in dem die Wärme dumpf und reglos lastete. Und unter dessen runden Giebelfenstern der Fußboden voll lag von toten Wespen. Mein Exil, das ich in der Gartenlaube gefunden hatte, setzte sich auf diesem Dachboden fort. In der Wollust einer geheimen Suche öffnete ich Koffer und Truhen, in denen Dinge aus der Vergangenheit meiner Eltern aufbewahrt waren. Ich hob eine hellgraue Uniform heraus, die hatte mein Vater während des Krieges getragen. Ich breitete die Uniform auf dem Fußboden aus, legte den Säbel daneben, den Säbel mit den silbernen Quasten am Knauf. Und das Fernrohr, das er bei dem Gefecht, in dem er verwundet worden war, getragen hatte und von dem es hieß, dass es ihm das Leben gerettet hatte. Die Einstellschraube war plattgeschlagen und hatte den Stoß der Kugel, die in seinen Leib drang, gedämpft. In dem ledernen Etui waren die schwarz umrandeten Löcher zu sehen, die das Geschoss gerissen hatte. Neben die Uniform meines Vaters legte ich ein kostbares Kleid meiner Mutter, einen Fächer aus Straußenfedern, einen perlenbesetzten Kopfschmuck. Dies war die Rekonstruktion eines vorgeschichtlichen Augenblicks. Voll Unruhe und Spannung versuchte ich, etwas über meine Herkunft zu erfahren. Von meinem Vater wusste ich nichts. Der stärkste Eindruck seines Wesens war seine Abwesenheit. Nur wenige Worte hatte ich über seine Vergangenheit vernommen. Mein Großvater hatte einen langen weißen Bart, konnte er einmal sagen, oder ich trat schon in jungen Jahren ins Geschäftsleben ein und ernährte meine Familie. In den seltenen Stunden des Einvernehmens, an einem Sonntag oder einem Weihnachtsabend, konnte er erzählen, wie er mich früher, als ich noch klein war, auf seinem Knie habe reiten lassen. Und wie ich immer wieder die Geschichte habe hören wollen, die er mir dabei erzählte. Und jetzt, mit seinem Säbel auf dem Dachboden spielend, sang ich diese Geschichte vor mich hin. Es war einmal ein kleiner Junge, der kletterte auf einen Apfelbaum. Da kam der Mann mit dem großen Säbel, und der Mann rief: "Wirst du wohl runter vom Apfelbaum?" Und da fiel der Junge runter vom Apfelbaum. Es war noch die Erinnerung da, wie das Knie in der dunklen Vorzeit zur Seite wich und wie ich in die Tiefe glitt, von den Händen des Vaters gehalten. Von meiner Mutter wusste ich, dass sie vor ihrer Ehe mit meinem Vater Schauspielerin gewesen war. Die Gewänder in den Koffern stammten aus jener Zeit und Kästchen waren angefüllt mit Fotografien, auf denen sie als ägyptische Prinzessin, als Äbtissin, Zigeunerin und griechische Priesterin zu sehen war. Ein anderes Bild zeigte sie mit meinen Stiefbrüdern und ihrem ersten Mann, der einen großen, gesträubten Schnurrbart trug. Aufgrund ungewisser Andeutungen, die ich über ihn vernommen hatte, stellte ich ihn mir als Gewalttäter und Mädchenschänder vor. Er glich dem Vater meiner Mutter, der auf einem anderen Bild zu sehen war. Dieser Vater pflegte bei Tisch eine Hundepeitsche neben sich liegen zu haben, mit der er seinen 6 Töchtern, die bei der Mahlzeit Zeitungen unter den Armen halten mussten, um eine perfekte Haltung zu lernen, Hiebe über den Kopf versetzte. "Ich bin ihm dankbar für diese strenge Erziehung", sagte meine Mutter. "Sie hat mich stark gemacht." Aus den Bruchstücken, die ich auf dem Dachboden fand, fügte ich mir eine Familiengeschichte zusammen. Da waren Fotos meines Vaters bei der Äquatortaufe an Bord eines Schiffes auf der Reise nach Südamerika. Da war das Verlobungsbild mit meinem Vater in der Uniform, Arm in Arm mit der Mutter. Er war schmal, zart gebaut, die Mutter groß und stattlich, in einem bis zum Boden reichenden Kleid. Die Geschichte ihrer ersten Begegnung erzählte uns die Mutter gern. Es war die Romanze vom kleinen Leutnant, der die gefeierte Schauspielerin umwarb, mit Blumen überschüttete und schließlich gewann. Es war eine undurchsichtige Erzählung, ebenso undurchsichtig wie heute, da ich über den vor der Zerstörung geretteten Schriftstücken der Eltern sitze. Warum gab meine Mutter das Theater auf? Lag nicht der Grund ihrer späteren Unausgeglichenheit darin, dass sie sich ihrem eigentlichen Wirkungsgebiet entzogen hatte? Ihr gefiel die Theaterwelt nicht mehr, sagte sie. Es war ihr dort zu locker, das Leben dort zu provisorisch. Das Glänzende und Erhöhte schuf sie sich in ihrem Heim. Die großen Gesellschaften, der Überfluss, die teuren Toiletten. Dies alles wurde ihr zum Ersatz für die verlorenen Rollen auf der Bühne. Zu meinen Untersuchungen auf dem Dachboden fügt sich heute ein Brief, den mein Vater an meine Mutter schrieb, vor dem Gefecht, in dem er den Bauchschuss erhielt. Der Inhalt des Briefes lautet: Saglikow, den 5. Juli 1915. Für den Fall, dass ich im Felde mein Leben lasse, bitte ich denjenigen Menschen, der mich findet, den innenliegenden Brief Frau X auf dem raschesten Weg zukommen zu lassen. Ferner, dieselbe telegrafisch von meinem Tod zu verständigen. Den Ring an meinem Finger bitte ich, an dieselbe Frau X zu senden. Ebenso alle meine Papiere. Alle anderen Gegenstände, wie Wäsche, Kleider, Ausrüstungsstücke, können an Kameraden, die ihrer bedürfen, vergeben werden. Vorhandenes Bargeld ist ebenfalls, nach Abzug der Auslagen für Porto und Depesche, an Kameraden zu verteilen. Falls möglich, die angegebene Person auch benachrichtigen, wo ich begraben bin. Ich danke vielmals für die Mühe, die ich betreffs der Ausführung meiner Angelegenheiten verursacht habe.
Hierauf das Schreiben an meine Mutter.
Mein sehnlichster Wunsch war, noch einmal aus diesem Krieg nach Hause zu kommen. Nach Hause zu dir, mein Geliebtes. Wenn es mir nicht vergönnt ist, dich noch einmal zu sehen, dann sollen dich diese Zeilen, die ich schreibe, ehe ich ins Gefecht komme, zum letzten Male grüßen. Es wird mir schwer, den Gedanken zu fassen, dass ich nun nicht mehr deine lieben Augen, deinen Mund sehen und fühlen soll. Deine Arme werden mich nicht mehr umschlingen. Wäre ich noch, dann hätte dein Leben erst begonnen. Ich hätte es dir so schön bereitet, wie du dir es nicht träumen könntest. Auch meines hätte erst beginnen sollen. Das Testament, von dem du eine Abschrift hast, hinterliegt bei Rechtsanwalt T. Sieh auch bitte darauf, dass Bilanzüberprüfung bei M. veranlasst wird. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass mein bzw. meiner Erbengewinnanteil im Geschäft noch ein Jahr weiterläuft. Die Sachen in meiner Wohnung sind alle zu deiner Verfügung. Und der Ring von dir, den ich am Finger habe, ich hoffe, du erhältst ihn wieder. Gib ihn nie weiter. Nun leb wohl, mein Geliebtes. Ich küsse dich bis zum letzten Atemzug. Dieses Tasten und Suchen. Dieses Lauschen. Beim Lesen dieses Briefes steigt das Lauschen aus den Nächten der Kindheit auf, da ich wach lag und mein Ohr an die Wand presste, um etwas von den fernen, murmelnden Stimmen meiner Eltern zu erfassen. Dieses Lauschen, dieses Tasten und Suchen, dieses Verborgensein oben auf dem dumpfen Dachboden, das Schlachtfeld, die Schüsse des Maschinengewehrs, mein Vater in einem Erdloch, mein Vater mit blutendem Leib, jammernd zwischen anderen Verwundeten im Lazarett, und dann die Erscheinung meiner Mutter. Sie findet ihn in diesem Lazarett, in diesem überfüllten, stinkenden Saal, in dem er verblutend liegt. Sie trägt ihn fort, um ihn selbst zu pflegen. Sie hält ihn in ihren Armen in der Bilderwelt meiner Mythologie. Sie trägt ihn einen aufgeweichten, zerfahrenen Feldweg entlang, über ihr niedrig flatternde, zerrissene Wolken. Kolonnen von Soldaten, Kanonen kommen ihr entgegen. Durch die Zweige der Weidenbäume saust der Wind. Dieses Nachsinnen und Fantasieren, dieses erwartungsvolle Lauschen, diese Spannung ging den heimlichen Spielen voraus, die das eigentliche Ziel meines Aufenthalts auf dem Dachboden waren. Erfüllt von der Gewissheit, völlig abgeschieden und von allen vergessen zu sein, schlich ich mich zu meiner Landschaft, die ich auf einem Brett aus Lehm und Sand und Steinen und Moos und kleinen Zweigen erbaut hatte. Wenn ich mein Gesicht zum Rand der Landschaft hinabsenkte, war es, als befände ich mich selbst als Beobachter in dieser Landschaft. Und meinem spähenden Blick zeigten sich Hügel, Waldungen, Gräben und Schluchten und Schützengräben voller Soldaten und aufgefahrene Kanonen und die Generalstäbe im Kriegsrat. Und alles hielt den Atem an. Alles wartete auf die Entladung. Mit kalter Leidenschaft umstrich ich die Landschaft, ordnete die Positionen der Truppen, baute an den Befestigungen, ließ eine Schlucht noch steiler werden, errichtete noch ein Dickicht. Und erst wenn ich mit jeder Einzelheit fertig war und der Gesamteindruck des Werks mich befriedigte, ging ich zur Auseinandersetzung über. Die Schlacht brach los. Die Soldaten stürmten aus den Gräben vor, die Kanonen eröffneten ihr Bombardement.
Nach jedem Orkan von Vernichtung, den ich über die Landschaft ergehen ließ, betrachtete ich eingehend von allen Seiten die entstandenen Situationen.
In Nahbildern sah ich in den Granattrichtern und aufgewühlten Wäldern Tote und Verwundete halb vergraben, sah gefallene Pferde und zerschmetterte Kanonen in den Ruinen des Kastells, sah Soldaten im grausamen Ringkampf übereinander liegen, sah die lauernden Truppen im Hinterhalt. Wieder brachen neue Wogen des Angriffs los, gekrönt vom alles verzehrenden Feuer. Das Gehölz, die Zäune, die Brücken, die Unterstände verkohlten. Schmelzend sackten die Soldaten zusammen. Die Farben rannen wie Blut und Lehm an ihnen herab und ich trank die Vision meiner vergehenden Welt, atmete den Geruch des geschmolzenen Zins und des verbrannten Holzes, bis es nichts mehr gab als eine einzige schwelende Verödung.
Nach den großen Schlachten, als die verstümmelten Leichen begraben und die Verwundeten in die Lazarette eingeliefert worden waren, führte ich kleinere Expeditionen aus, an denen nur ein paar bevorzugte Figuren teilnahmen. Diese Expeditionen standen unter dem Zeichen einer Erleichterung und Entdeckungslust. Mit diesen Figuren durchstrich ich das weite Gelände des Dachbodens, geriet mit ihnen an fremde Küsten, auf unerhörte Berggipfel, auf ferne Planeten. Doch immer wieder musste ich zurückkehren zu meiner Kampfstätte auf dem Brett, musste meine Landschaft neu errichten und mit Truppen bevölkern. Hoch oben über unserem Heim breitete ich Tod und Zerstörung um mich aus. Etwas Unfassbares hatte sich in mir angebahnt. Ich suchte nach Befreiung.
Doch abends kam das Unfassbare und lähmte mich. Grausiges kam und blies mich an. Ich verbarg meine Hände unter der Bettdecke. Da aber konnte meine Mutter kommen und meine Hände wieder hervorheben. Gebieterisch drückte sie meine Hände auf die Decke nieder. Die Hände mussten draußen im Kalten liegen, gespenstischen Angriffen ausgesetzt.
Peter Weiß. Abschied von den Eltern. Teil 1. Mit Robert Stadelober. Komposition: The No Twist. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp, Karina Lüttke. Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion: Katharina Agathos.